Easy Shoppen mit PayPal. Geht jetzt auch im Laden. Ob Späti oder Club, mit PayPal bezahlst du auch im Real Life einfach und sicher. Und in Restaurants und Bars gibt's sogar noch 5% Cashback, wenn du mit PayPal zahlst. Tipp dir mehr mit PayPal. Alle Infos auf paypal.de. 5% Cashback nur auf Einkäufe vor Ort in Restaurants und Bars in Deutschland bei kontaktloser Zahlung mit PayPal. Gültig vom 2. Juni bis 19. Juli 2026 für die ersten 850.000 berechtigten Kunden. Maximal 15 Euro Cashback pro Konto. Es gelten Bedingungen auf paypal.de.
Der Fußballsommer ist da. Jetzt heißt es mitfiebern, mitjubeln und sogar mitspielen. Klick aufs Banner und werde mit Rewe Bonus, dem Vorteilsprogramm der Rewe-App, selbst zum Matchwinner. Gewinne dein Elfmeter-Duell mit Bo, dem stärksten Rewe-Torwart aller Zeiten, und sicher dir damit wöchentlich deinen Fan-Coupon sowie die Chance auf attraktive Sachpreise. Also los, schnapp dir jetzt deinen Fan-Bonus in der Rewe-App. Nur bis zum 18.07.
Diese Folge Fußball MML wird präsentiert von Salzbrennerwürstchen, das knackige Vergnügen.
Ich habe gerade mal aus alter Verbundenheit und Zuneigung beim Breakfast Club bei Magenta eingeschaltet und auch da, sag ich mal, also jetzt mal so eine schöne Hoeneß-Parodie könnte da einiges auflockern.
Ich glaub an dir.
Der Esel, der ist doch schuld, der hat sich alle versaut.
Ich, oh Mann, ey. Ich sag euch, wie es ist. Ich hatte gestern früh in Berlin einen Zahnarzttermin. Ich hatte eine Wurzelkanalbehandlung. Aber der Nerv war derart entzündet, dass auch 6 Spritzen den nicht betäuben konnten. Das heißt, bei vollem Bewusstsein und bei vollem Schmerzempfinden haben die mir erst den Zahn aufgebohrt. Und dann gehen die ja bei so einer Wurzelkanalbehandlung mit diesen kleinen Nadeln in den Wurzelkanal, um das zu ziehen. Das solltest du eigentlich nicht merken, weil es ein unfassbarer Schmerz ist. Ich habe davon aber alles gespürt, die ganze Zeit. Ja. Und selbst das waren nicht die schlimmsten 90 Minuten gestern, am gestrigen Montag. Ich bin da rausgekommen und dachte, viel schlimmer kann es nicht werden. Und dann hat Deutschland gegen Paraguay gespielt.
Wahnsinn, oder? Ja. Ich meine, die Pointe war natürlich wirklich von ganz langer Hand vorbereitet.
aber es ist auch, ich musste es mir nicht ausdenken. Ich hatte wirklich morgens auch dann so, kommst du mit dicker Backe da raus und so, weißt du, hast ein Kühlpad im Gesicht, wirst komisch angeguckt, hast wirklich Schmerzen. Und das Schlimmste ist wenn es nachlässt, spürst du ja erst die Einstichstellen der Spritze. Das ist ja meist, also sozusagen, so wie heute Morgen, ist ja sozusagen der Nachschmerz noch schlimmer. Also jetzt lässt auch noch so ein bisschen so das letzte Adrenalin nach. Und jetzt merkst du die Einstichstellen, in diesem Fall, um im Bild der Nationalmannschaft zu bleiben, diese 3 verschossenen Elfmeter. Und es tut alles noch viel mehr weh. Also große Folter gestern Nacht bis
1:30 Uhr. Stellt euch mal vor, wir könnten heute anfangen mit den Worten: Ey geil, Holland ist im Elfmeterschießen ausgeschieden, sind die dumm.
Die Trottel.
Das stimmt, das wäre schön. Ja, das gehört übrigens mit zu den Dingen, die ich bedauere, dass ich Holland gegen Marokko nicht sehen konnte, weil das für mich natürlich ein absolutes Spitzenspiel war, von dem ich es schade fand, beziehungsweise finde, dass die schon im Sechzehntelfinale aufeinander getroffen sind, weil ich beiden Teams, also das Halbfinale, zugetraut habe. Das ist ja nun formal einfach nicht möglich gewesen. Und doch ist das andere Spiel die Dominante. Wir hatten gestern hier in Berlin so ein größeres Apotheker-Grillen, quasi so Friends and Family. Und am Anfang, ich als einer der Gastgeber, habe dann natürlich gestanden so nach dem Motto, hey, so wie schön, dass ihr da seid und jetzt trinken wir was und was grillen. Und dann gucken wir nachher noch Fußball. So, und so ungefähr so gegen, also schon vor der Verlängerung trat ich das erste Mal wieder so vor die Bierbänke und es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich euch hierher geschleppt habe. Es tut mir. Und dann am Ende kommen dann so diverse Gäste so gegen, was weiß ich, 1:20 Uhr oder so. Dankeschön. Vielen Dank. Das war ja ganz toll. Danke. Alle so sauer und gehen weg. Das merke ich mir. Das werde ich nie vergessen diesen Abend. Und du denkst, tut mir leid, das wusste ich doch auch nicht.
Mike, wo hast du denn geschaut? Wo auf Mallorca warst du denn? Und hast du es dir noch schön saufen können?
Ja, ich habe weder zu diesem Spiel Alkohol getrunken, noch habe ich es irgendwo spektakulär gesehen, sondern tatsächlich in meiner Kemenate.
Wirklich?
Alleine. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal wirklich seit langer, langer Zeit ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft bei einer EM oder WM ganz alleine für mich gesehen. Das machte das Grauen noch viel schlimmer, als es ohnehin schon war, weil eben alles das mit gemeinsam meckern, gemeinsam scherzen, doch irgendwie nochmal ein bisschen Ironie oder schwarzen Humor mit reinbringen, das fiel natürlich weg. Ich habe das Grauen einfach wirklich 120 Minuten plus Elfmeterschießen ganz für mich alleine gesehen. Die traurigste Geschichte, die wir jemals hier bei Fußball MML erzählt haben.
Eine schlimmere Zeit alleine hatte tatsächlich nur der Protagonist in Oldboy. Als Mike gestern.
Das Schlimme ist vor allem,
Mike der ist noch nicht mal im Fernsehen.
Weißt du, Mike, und ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn du jetzt ausbrichst aus deiner Höhle, wo dich der DFB und Julian Nagelsmann in Geiselhaft gehalten haben mit diesem Horrorspiel über 120 Minuten plus Elfmeterschießen mit einem Hammer und dir einfach den Weg durch den DFB schlachtest.
Sehen Sie Mike Nöcke als Odesu in Old Boy, Klammer auf, Mallorca Edition, Klammer zu.
Sehr schön.
Oh, wie schrecklich.
Zu allem
vor allen Dingen, ich habe als Gipfel der Demütigung ja auch noch dieses, guck mal, dann haben hier Baukage und Co. haben ja noch dieses Deutschland-Trikot geschenkt.
Das ist auch noch das Gefakte, oder?
Ja, du bist wohl doof, bist du. So, und hinten drauf, so, jetzt habe ich also nicht nur den Namen, sondern die haben ja in Anlehnung an Trump und Merz, haben sie mir dann quasi das mit der 49, haben sie mir geschenkt. Und jetzt ist es ja auch noch das Trikot der Schande. Es kommt ja auch noch, das ist jetzt so in Zukunft das Trikot der Schande. Wobei man da sagen muss, es gibt ja mittlerweile so eine gewisse Pleiteninflation, was den DFB angeht. Also wir einst, als wir noch eine sehr große Fußballnation waren, da hat man sich dann immer erinnert. Weißt du noch, Bulgarien 94, Kroatien 98 und dann irgendwann, dann diffundiert es so langsam. Ja, Mexiko, ne? Südkorea 2018, ja, und dann Japan 2, so. Es wird dann immer, du weißt es nicht mehr genau, wobei ich behaupte mal, an Paraguay wird man sich noch länger erinnern.
Aber
das glaube ich auch.
Ich habe da gestern auf der langen Rückfahrt mit dem Fahrrad, ich bin durchs nächtliche Berlin gefahren, von Kreuzberg nach Charlottenburg, habe lange drüber nachgedacht. Erst habe ich gedacht, dieses Ausscheiden, weil wir ja alle gesagt haben, wir waren ja so erleichtert schon nach dem zweiten Gruppenspiel, uneinholbarer Tabellenführer, Gruppenerster, das erste Mal seit 2014 wieder für eine K.O.-Phase qualifiziert. Das ist natürlich alles Augenwischerei oder wie die Süddeutsche geschrieben hat, ein fauler Zauber. Weil am Ende ist es natürlich der gleiche Quatsch. Und die gleiche Schmach wie 2018 und 2022. Es steht auf einer Stufe, weil Paraguay war letztendlich in diesem 16. Finale, es hieß dann halt nur anders, im Grunde ein viertes Gruppenspiel. Also du bist im Grunde wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Du bist nämlich nur unter die besten 32 gekommen, was normalerweise Usus Starter war bei einer Weltmeisterschaft, wenn du dich qualifiziert hast. Und dann habe ich überlegt, die ganze Zeit, das steht auf einer Stufe mindestens mit 2018 und 22. Und dann dachte ich irgendwann, nee, eigentlich ist es noch schlimmer. Weil ich habe mich erinnert, als wir damals in der Gartenlaube, weil du gerade gesagt hast. Musst du mal
draufsetzen, ne?
Naja, weil du hast ja gesagt, man erinnert sich, wo man war. Wir waren zu dritt damals in der Gartenlaube deines Bruders in Castrop-Rauxel und haben das Aus gegen Südkorea geschaut. Das war 2018. Da konntest du es noch dieser schleppenden Arroganz des späten Löw-Fußballs zuschreiben. Ja. Also das kennt man ja von vielen Weltmeistern, auch Frankreich, Italien und so. Du wirst Weltmeister, das nächste Turnier ist dann immer das Schwerste, weil wie willst du dich nochmal motivieren, wenn es nicht eine neue Generation ist, die nochmal neu angreifen möchte. 2018 kann passieren, Betriebsunfall. 2022 war unfassbar, auch wegen der Amazon-Doku. Aber dieses Jahr haben sie gesagt, wir haben ja aus den Fehlern gelernt. Das ist ja eigentlich die neue Generation. Neue Gesichter, ein neuer Trainer. Es ist nicht mehr dieses alte Hansi Flick, Jogi Löw. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und das macht es noch schlimmer, jetzt gegen Paraguay auszuscheiden im 16. Finale, weil du denkst, ja, aber ihr habt ja aus gar nichts gelernt. Ihr habt aus zwei vercoachten Turnieren nichts mitgenommen, sodass wir jetzt in einem 16. Finale gegen Paraguay ausgeschieden sind. Das ist das von den dreien das Schlimmste aus.
Hab selten das Wort Paraguay so hasserfüllt ausgesprochen gehört.
Ja, aber es ist ja, ich meine, wir werden ja gleich nochmal ein bisschen dezidierter auch über das Spiel sprechen, über den Turnierverlauf, möglicherweise auch
müssen wir.
Über die Auswahl des Kaders. Und ich glaube, das war, ich ehrlicherweise kann mich an die Diskussionen vor der 18er WM nicht mehr so richtig nicht mehr so richtig erinnern. Es gibt ja wahnsinnig oft immer Diskussionen um den Kader. Es ist ja, ist ja quasi Beifang bei so einer WM oder EM. Aber ich glaube, so intensiv ist mein Gefühl, so intensiv ist über die Besetzung und die Mitnahme einzelner Spieler nie diskutiert worden. Und zu allem Überfluss haben ja exakt diese Spieler dann auch nicht geliefert. Also das ist schon sehr viel Getöse, insbesondere auch am Anfang.
Das stimmt, das ist alles richtig. Nicht geliefert ist ja auch mal relativ. Also jetzt Manuel Neuer zum Beispiel. Wenn Jonathan Tah ihm da nicht die Show versaut hätte, wäre natürlich Manuel Neuer dann noch der Held des Abends gewesen, weil er hält den entscheidenden Elfer, hält uns im Elfmeterschießen zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich alle dachten, das war es jetzt. Und dann passiert das, was immer passiert. Dann wird ein tragischer Held geboren, Jonathan Tah, der das regulär gültige 2:1 erzielt hat mit einem tollen Kopfball. Der tritt an zum Elfer, schießt drüber, klar. Und damit war es das dann. Das ist auch wirklich hart, wie gestern mit unseren Gefühlen gespielt wurde. Ne? Wir haben ja dann geguckt.
Ganz gemein.
Ich hab da in die traurigen Augen von Tommy Schmidt geguckt, der auch neben mir stand und der hat auch mitgefiebert. Jetzt hat er ja über seine ZDF-Doku ja dann auch noch eine etwas persönlichere Bindung zu Leuten wie Nadim Amiri oder Woltemade. Das heißt,
Der hat
Tommy gestern auch schon gesagt.
Der hat Füllkrug kaputt gemacht. Der hat Gosens kaputt gemacht. Ich habe ihm das auch mal geschrieben auf WhatsApp. Wir haben ja letzte Woche über den Bumsi-Bumsi-Fluch gesprochen.
Es gibt den Tommy-Fluch.
Aber es gibt den Tommy-Schmidt-Fluch.
Tommy ist das Mensch gewordene Nutella. Ne?
Ich mach mal folgenden Vorschlag an dieser Stelle.
Ja.
Wo
wir gerade bei Nutella waren, meinst du?
Gemeinsam jetzt mal Informationen preis, wie man sich von diesem ganzen Kram, den wir da gestern erlebt haben, erholen können.
Ja.
Und dann steigen wir mal richtig ins Turnier ein.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
Unser Hydration Break wird heute präsentiert von Blackroll und ihr alle wisst das ist der Partner, um sich wirklich erholen zu können.
Da wird natürlich der Kampf um die Worte, darum geht es ja jetzt auch nachts im DFB-Quartier noch zur Kissenschlacht, weil du brauchst natürlich jetzt ein Recovery-Pillow. Du musst ja jetzt erstmal erholen, du musst ja irgendwie nach so einer aufreibenden Nacht, oder da war es natürlich am Nachmittag, aber nach so einem aufreibenden Tag musst du ja es schaffen, auch irgendwann wieder in den Schlaf zu finden. Und wir, die uns wirklich alles verdreht haben. Ich habe Nacken, ich habe Rücken, ich habe alles von diesem Spiel. Ich saß in so einem Liegestuhl, dann springst du auf, dann zählst du doch nicht, dann setzt du dich wieder hin, dann wirst du kalt, dann springst du wieder auf, dann ziehst du den Rücken. Ich bin durch. Ich kann bei sowas dann nur gut pennen, wenn ich ein Recovery-Pillow habe.
Ich habe allerdings nach dem Spiel gestern, ich habe 3 Recovery-Pillows aneinander genagelt. Wissen, das Recovery-Pillow kann vieles. Es kann alles. Aber ein Recovery-Pillow alleine kann kaum das an Erholung schaffen, was wir brauchten nach dem Spiel gestern. Ich habe übrigens auch bei meinen Blackroll-Kissen, das hat ja den Memory-Schaum, den habe ich aber vorsorglich, den habe ich entfernt, damit ich mich an nichts erinnere. Ich habe bewusst den Memory-Foam habe ich rausgepult, dass ich mich an nichts erinnere, was da gestern passiert ist.
Aber es gibt ja noch ein Leben nach diesem Spiel und für das empfehlen wir das Recovery-Pillow. Warum, Mike Nöcker?
Weil egal ob Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfer, das Recovery-Pillow ist dank der unterschiedlich geformten Seiten für jeden Schlaftyp geeignet und stützt den Kopf, den Nacken und schont vor allen Dingen die faszialen und muskulären Strukturen. Und wir alle wissen ja, Schlafen ist wichtig. Schlafen ist möglicherweise mit das Wichtigste, auch Stichwort Longevity, um ein erfülltes, langes und vor allen Dingen fittes Leben zu haben. Während des Schlafs laufen lebenswichtige psychologische und physiologische Prozesse ab, die zur Erholung, zur mentalen Stärke etc. beitragen und vor allem zu einer ganzheitlichen Regeneration führen. Und ihr wisst ja, Blackroll bietet ein vielfältiges Sortiment an Recovery-Tools wie eben Schlafprodukte, Faszien und Vibrationstools. Und wir wären nicht Fußball MML, wenn wir euch jetzt nicht als allererstes auf die Website verweisen würden, nämlich blackroll.com/de und dann euch den Gutscheincode FußballMML10 ans Herz legen würden. Dort bekommt ihr nämlich 10% auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen Onlineshop.
We do it like they do it on the recovery pillow.
Junge, 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 Junge. So, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal bereit, schnallen uns mal an und gucken mal, ich wollte gerade sagen, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat, aber das wissen wir natürlich mittlerweile alle. Insofern, nix wie hinein in den Podcast der Schande. Musik bitte. Freunde, wir nehmen euch an die Hand, wir begleiten euch durch den Tag, wir sind euer Recovery-Pillow für den emotionalen Kater nach diesem grauenvollen Spiel. Herzlich willkommen zu einer neuen, hoffentlich trotzdem auch fantastischen Folge Fußball-MML und an dieser Stelle müssen wir als allererstes mal sagen, Happy Birthday nachträglich, Micky Beisenherz.
Ja, vielen Dank. Mein Geburtsdatum, 28. Juni, impliziert leider, dass auf die Kappe meines Geburtstages oder einen Tag davor oder einen Tag danach sehr, sehr viele bittere Auftritte der deutschen Nationalmannschaft gehen. 28.06.2012, Balotelli schießt uns aus der EM und ich sitze da mit Freunden und wollte eigentlich nur einen schönen Tag haben. Wir hatten es gerade schon 2018, Deutschland gegen Südkorea, es war der 27. Juni, wir wollten in meinen Geburtstag hineintrinken. Ich hatte dann überdies auch noch einen Sonnenstich. Stimmt. Und also, da kommt immer viel Schönes zusammen rund um meinen Geburtstag. Herrlich ist's.
Man muss da an dieser Stelle auch mal sagen, ich meine, das liegt ja natürlich auch an deinem Geburtsdatum. Das ist sehr oft in Zeiten von EMs und WMs. Deswegen an euch da draußen nochmal, bitte überlegt es euch sehr genau, wenn ihr im Oktober überlegt zu knattern. Ja. Man kann diesen Kindern psychologisch extrem viel zumuten, aber auch sie tatsächlich dann mit ihren harten Gefühlen oft alleine.
Absolut, absolut. Ich muss seit Jahren damit leben. Das ist einfach wirklich, ausgesprochen bitter. Ich grüße in Berlin den Mann, der sagt, ja, ich habe die Brille von Abby Tusk geklaut. Es ist Lukas Vogelsang.
Ja, wunderbar. Und da auf Mallorca ist unser Mann, der sagt, ja, ich bin der Standardtrainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe Ecken mit Kimmich und Elfmeter mit Woltemade einstudiert. Hier ist Mike Nöcker.
Ja, vielen Dank. Ja, wir müssen einfach härter arbeiten, oder?
Absolut.
Was ich übrigens ganz erfrischend fand, war tatsächlich das Statement von Mats Hummels und ein Satz daraus geht mir nicht mehr aus dem Kopf, der so einfach ist und so normal ist und irgendwie aber trotzdem denke ich die ganze Zeit immer, so ein Punkt, den haben wir möglicherweise doch vergessen. Fußball ist immer noch Leistungssport. Der halt so nach, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, warum.
Das ist so ein großartiges, erstmal leises Statement. Und je öfter du es im Kontext der Nationalmannschaft wiederholst, desto lauter wird es. Desto größer wird das Echo dieses Satzes. Ich dachte ja, weil ich es nicht gesehen habe, also das Statement von Mats Hummels, ich höre es hier das erste Mal. Ich habe gedacht, ja, er sagt, ich bin bereit, ich komme zurück.
Er nimmt ja alle Verantwortlichen auch in die Pflicht, also inklusive Bundestrainer. Er legt implizit auch Joshua Kimmich den Rücktritt aus der Nationalelf nahe, weil er sagt, dass auch Spieler, die Anfang 30 sind, also sinngemäß von sich aus auch darüber nachdenken sollten, zurückzutreten. Also Kimmich wird also schon mal von Hummels nicht weiter beschäftigt. Aber das, was Hummels gesagt hat, das würde ich jetzt alles erstmal so unterschreiben. Also es war jetzt nicht mit Schaum vorm Mund, sondern es war einfach ernüchtert, es war niedergeschlagen und es brachte eigentlich alles auf den Punkt, was wir heute so besprechen werden, dass alle sich überprüfen müssen und das halt eben auch, dass das halt etwas ist. Übrigens, er sagte auch, dass wir die Heim-EM in der Rückschau ein bisschen zu positiv ausgelesen haben und zu positive Schlüsse gezogen haben und vermutlich hat er auch damit recht.
Ich bin ja auf dem Rückweg von Kreuzberg nach Charlottenburg dann sozusagen da übers Brandenburger Tor gefahren, wo ja auch das ZDF sein WM-Studio unterhält. Da findet ja sonst das Frühstücksfernsehen statt. Oder das Morgenmagazin ist das in dem Fall, ne? Das MoMA in diesen Studios. Und da saß eine Runde und ich weiß gar nicht, wer das enttäuschteste Gesicht trug. Christian Streich, Christoph Kramer, Per Mertesacker, die schauten alle drein. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Und bevor wir überhaupt über alles andere sprechen, sagte Kramer den einzig wahren Satz. Er sagte einfach, du darfst gegen Paraguay nicht ins Elfmeterschießen oder in die Verlängerung kommen. Ja. Das ist schon mal der erste. Das darf gar nicht sein. Wir müssen nicht, also wenn wir jetzt wirklich mal ins Spiel, ein Deep Dive in dieses Spiel wagen, wir dürfen gar nicht in die Verlegenheit kommen, über das Tor von Jonathan Tah sprechen zu müssen. Mhm. War es ein Foul am Keeper? War es das nicht? Ja klar, man muss es eigentlich geben. Aber das läuft dann auf so ein knappes 2:1 in der 103. Minute hinaus. Und am Ende dann eben, weil es nicht gegeben wurde, aufs Elfmeterschießen. Du darfst als deutsche Nationalmannschaft, die noch irgendwas auf sich hält und die zumindest den Anspruch formuliert hat, und da sehe ich immer wieder den feisten Julian Nagelsmann, wie er da in der Euphorie der WM, bevor er ja dann so eine diese Pseudokanzlerrede gehalten hat, ne? Mhm. Wir müssen uns auch mal gegenseitig beim Heckenschneiden helfen und so. Da hat er dann ja auch gesagt, es ist schade, aus dieser Euphorie heraus, die Tränen von Herzogenaurach waren noch nicht getrocknet, hat er ja gesagt, jetzt müssen wir 2 Jahre warten, bis wir Weltmeister werden.
Ja.
Ja. Leider hat er das ja nie mit Leben gefüllt. Wenn du aber zumindest irgendein Spurenelement davon noch aufweisen möchtest, in einem 16. Finale bei dieser Weltmeisterschaft, dann musst du zumindest den 6. der Südamerika-Qualifikation 3:0 aus dem Stadion schießen, auch als Statement, um sich dann Kraft und Selbstvertrauen für das mögliche Achtelfinale gegen die Franzosen zu holen. Ja. Aber dass das nach 90 Minuten einfach 1:1 stand und man nicht einmal das Gefühl hatte, anders als Paraguay bei ihrem ersten Tor, hier wird mal irgendwie die Kette auseinandergespielt. Hier passiert mal was. Hier hinterläuft mal jemand den anderen. Hier ist mal eine andere Idee als Sané bekommt den Ball oder Wirtz bekommt den Ball oder später dann Musiala und der geht ins Dribbling und sie bleiben die ganze Zeit hängen. Das war ja ein, ich, also oft bemüht das Wort, aber hier stimmt es war ein absoluter Offenbarungseid.
Naja, schlimmer noch, es ist nicht nur Wirtz bekommt den Ball, Sané bekommt den Ball. Es ist, wenn sie sich auf der rechten Seite festgelaufen haben, haben sie versucht, über die linke Seite zu spielen und haben das dann aber auch immer über Pavlovic getan. Also es hat überhaupt gar keine Geschwindigkeit gegeben, in der man mal eben versucht hat, diesen massiven Block, auf den man sich ja hätte einstellen können. Das war ja phasenweise, dieses Spiel sah ja aus wie Borussia Dortmund gegen eine tiefstehende Mannschaft in den härtesten Zeiten der Bundesliga, wo sie irgendwie jahrelang keine Idee gefunden haben und dieses immer über die Sechserposition gehen, wenn du die Flügel wechseln willst, das bringt natürlich alles andere als überraschende Momente und alles andere als Geschwindigkeit ins Spiel.
Das Pendel des Grauens.
Ja, und das ist ja, wir haben ja im Grunde genommen dreimal das gleiche Spiel gesehen. Also Elfenbeinküste, Ecuador, Paraguay, immer wieder dasselbe, immer wieder Verzweiflung an der Box, wie man so schön sagt. Und da passierte halt, also gegen die Elfenbeinküste konnte das alles noch übertüncht werden, weil es dann dank UNDAF und Co. nochmal gut funktioniert hatte. Amiri, aber diesen Zaubertrick konnten sie dann nicht wiederholen. Lukas, du wolltest es etwas
Zeit
sagen.
Es ist Zeit für ein MML Evergreen. Wie sah Deutschland aus vor der Box?
Ja, wie Boris Becker vom Geldautomaten, ne?
Ja, aber es stimmt doch.
Ja, total. Aber meinst du, Lukas, weil du gerade die Rede von Nagelsmann, meinst du, die haben sehr viel Heckenschneiden trainiert da in Winston-Salem? Das kann ja sein. Also weniger Hecke, mehr Ecke wäre gut gewesen, weil die Ecken waren ja leider auch nix.
Mike hat ja schon einmal versucht, uns eine Simpsons-Vorlage zu geben, was nicht ganz geklappt hat vor einigen Folgen. Aber sie haben natürlich die eine Hecke geschnitten, in der Nagelsmann jetzt verschwinden kann, um mal dieses Simpsons-Meme zu bemühen.
Also ich erwarte jetzt von jemandem unserer Hörer oder Hörerinnen, im Zweifel macht's Ella, dass jetzt Nagelsmann so rückwärts in die Hecke verschwindet. Ne? Das ist ja wohl das Mindeste, was man sich jetzt gleich angucken kann im Internet.
Aber jetzt lass uns doch mal, ich meine, wenn wir schon bei Julian Nagelsmann sind, dann müssen wir natürlich eigentlich auch über ihn sprechen. Natürlich ist am Ende auch der Trainer verantwortlich für das, was da passiert ist. Wir haben es ja gerade gesagt, ein ganzes Jahrzehnt nicht mehr ins Achtelfinale gekommen bei einer Weltmeisterschaft. Eine katastrophale Bilanz für eine Fußballnation wie Deutschland, die wir ja Stand jetzt immer noch sind. Und dementsprechend das Echo, das ich ja eben angesprochen hatte, dass es auch im Vorfeld dieser WM gegeben hat, die harte Kritik an der Kaderauswahl, an der Spielerauswahl, das Festhalten von Leroy Sané, den ich jetzt einfach nur sozusagen exemplarisch dafür für rausnehmen will. Und dann dieses wirklich, wirklich harte Scheitern lässt einen so zurück mit dem Gefühl, dass wir einen wirklich beratungsresistenten Bundestrainer haben.
Ja, Auch das, ne? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, er hat einen Plan und hält daran fest, aber also momentan hält er halt einfach nur fest. Er hat keinen Plan, aber an dem hält er fest.
Ich glaube, er ist sehr schlecht beraten von dem, was ich so aus dem Umfeld auch der Nationalmannschaft gehört habe, weil er sich von wenigen beraten lässt. Ich glaube, es dürfen nur sein Berater, gut, der ist dafür da, deswegen heißt er so, und seine Frau sind sozusagen der innere Kreis. Von denen hört er sich was an. Ansonsten ist das die kleinste Wagenburg Deutschlands. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Und ich musste vorhin schmunzeln, weil Micky gesagt hat, deine Pointe mit dem Zahnarzt habe ich ja meilenweit kommen sehen. So ging es mir und uns allen ja auch mit den Problemen dieser Mannschaft. Also spätestens als wir im März oder wann das war, dieses Kicker-Interview von Nagelsmann durchgetanzt haben. Und später dann, als Emmanuel Neuer zurückholen wollte, aufgrund dieses einen guten Spiels gegen PSG im Hinspiel des Champions League Halbfinals, wussten wir ja alle, was auf uns zukommt. Also eine Mannschaft, die nicht klar definiert ist in ihrer Hierarchie, die nicht klar definiert ist in ihrem Zentrum. Ein Kimmich, wo du das Pärchen Kimmich-Pavlovic aufbrichst, damit Kimmich hinten rechts spielt. Aber es gibt keine Alternative für Kimmich hinten rechts. Dann kommt, am Ende wird Sané noch nominiert. Und bei allen Personalien haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt spielt Sané. Jetzt soll Goretzka, der bei Bayern nicht Stammspieler war in der Saison und die Bayern auch verlassen muss, soll plötzlich der Chef im Mittelfeld werden, obwohl er diese Rolle ja gar nicht mehr ausfüllen kann, auch qua Aura nicht, weil er schlichtweg einfach dafür nicht oft genug auf dem Platz steht. Dann hast du plötzlich die Torwartdiskussion. All diese Sachen waren ja eklatant und offensichtlich. Und wir haben sie meilenweit kommen sehen. Und es ist so irre, weil normalerweise denkt man ja dann, naja, er wird sich ja da was bei gedacht haben. Und irgendeine dieser Personalien wird uns überraschen. Und wir sind dann die Trottel, die dann zu Kreuz kriechen müssen und sagen, ah, mea culpa, ja, der Goretzka, was hat der für eine WM gespielt? Der Sané, die Dribblings, Wahnsinn, dass du den nochmal so in Form gebracht hast, Julian. Das ist ja fantastisch. Und Kimmich, diese Offenbarung rechts hinten, ein Meisterstück, der abkippende Rechtsverteidiger im Zentrum. Es hat alles so gut funktioniert. Ich freue mich aufs Halbfinale gegen Marokko. Aber nichts davon ist passiert. Wir haben recht gehabt. Und das finde ich eigentlich das, was das Schwerwiegendste daran ist.
Selten hätte ich so gerne nicht recht gehabt.
Ja, ich freue mich schon, dass, also ich muss sagen, ich genieße das sehr, recht zu haben. Das ist das Einzige, was mich, also das finde ich, das ist schön. Der Rest ist mir egal, Hauptsache ich hatte recht. Nein, das stimmt. Also es ist alles wahr. Die Frage ist, also gehen die Probleme, weil wir haben ja auch schon andere Nationaltrainer gehabt, die ja zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Also liegen die Probleme nicht ein bisschen tiefer, ne? Ist es nicht, dann bist du relativ schnell. Also wir haben ja immer mit großer Begeisterung immer Spieler kennengelernt, die nicht aus dem NLZ gekommen sind. Da hat man gesagt, die kommen nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die spielen so erfrischend, die spielen so anders. Also ist es nicht auch ein strukturelles Problem, dass wir da zum Beispiel in den NLZs gute Fußballer herausbringen, die aber alle irgendwie dann doch auch zu stromlinienförmig funktionieren, die alle irgendwie auch ein bisschen, du merkst, wie ich um die M-Frage, um die Mentalitätsfrage so herumtänze, weil ich die eigentlich nicht stellen möchte. Aber ist es nicht möglicherweise auch so, dass wir sehr, sehr gut so im Bereich Verwaltung sind, was den Fußball angeht, aber dann doch auch am Ende ein bisschen zu ideenlos, am Ende uns alles wieder einholt, was Mehmet Scholl schon 2016 war es, gesagt hatte, das Thema, dass da im Grunde genommen so vergleichsweise, also dass so roboterartige Fußballer geboren werden, die immer nur den einen Fußball spielen, aber keine, also nicht zur Kreativität erzogen werden, auch nicht zur, sagen wir mal, zur Explosivität, auch dass da zu viel Denken in bestimmten Rastern stattfindet und dass das uns hier auch zum Nachteil gereicht.
Ich habe gestern Jürgen Klopp gehört. Also erstmal gilt ja, normalerweise ist der Mai ja der Monat, in der jeder Stein umgedreht wird.
So ist
ja.
Ja, da darf jetzt auch kein
Stein umgedreht wird.
Köpfe rollen.
Jetzt gehört auch noch der Juni dazu. Jürgen Klopp hat gestern gesagt, wir müssen bei der U10 anfangen.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das, also ich widerspreche Jürgen Klopp sehr ungern, auch weil ich natürlich deutlich weniger Ahnung von Fußball habe als er. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Impuls ist. Also ich weiß nicht, weil von dem, was du gerade beschrieben hast, Micky, bedeutet das ja, dass wir schon irgendwie Neunjährige, Zehnjährige in so ein starres System eines NLZs mit hineinzwingen und eigentlich dann
eigentlich
eher
genau
laufen.
Das Gegenteil soll das bedeuten.
Genau.
Also das soll es ja eben nicht bedeuten, sondern dass du die Spieler dazu erziehst, auch mal wieder über die Stränge zu schlagen, dass also mehr Individualismus gefördert wird, auch eine gewisse Exotik
aber trotzdem,
im Spiel.
Da bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, es ist wichtiger, die jungen Kinder einfach spielen zu lassen. Spielen, Spaß haben am Fußball.
Denk doch mal jemand an die Kinder.
Genau, Spaß haben am Fußball, als jetzt schon darüber nachzudenken, ob wir möglicherweise, vielleicht interpretiere ich ihn auch falsch, sie jetzt möglicherweise schon tiefer in so ein Ausbildungsraster hinein.
Ja, das kann ja nicht der Schluss, kann ja eigentlich nicht der Schluss sein.
Fünf Folgen während dieses Turniers.
Ja.
Ja.
Aber wir haben doch noch bestimmt fünf Folgen während dieses Turniers, wo wir uns auch wahrscheinlich mit der Personalie Julian Nagelsmann nochmal beschäftigen werden. Da haben wir auch Zeit für die Aufarbeitung. Mir ist das für MML-Verhältnisse an einem Tag nach dieser Niederlage, nach der Schande,
viel zu viel
Tiefe und viel zu wenig Polemik. Deswegen, und vor allen Dingen auch dann unten gleich anzufangen, weißt du, so, man weiß, man hat so eine knappe Stunde und man guckt sich dieses Spiel an und sagt direkt, ja, aber da müssen wir mal in der U10 gucken. Ich weiß das übrigens auch nicht, ob die besser gespielt hätten gegen die Paraguayos, die sind nämlich schon Erwachsene.
Der soll den Magath mal holen, der soll sie mal in den Arsch treten.
Um das Zitat nachzuliefern, die können 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. So, aber das ist ja gar nicht das Problem. Mir würde ja schon reichen, wenn die echte Nationalmannschaft, die A-Nationalmannschaft, ein System vorwärts spielen könnte. Oder vorwärts, meinetwegen können sie es auch vorwärts furzen. Das würde mir ja schon reichen. Gestern, irgendwann dann um, was war es dann schon, 0.30 Uhr oder so, saß ein Kollege der Bild-Zeitung neben mir und bekam die ganze Zeit so hysterische Anfälle, so Schnappatmen und sagte, guck dir das doch mal an. In einem Turnier, nehmen wir mal als Blaupause, Dembélé gegen Norwegen, wo die Tendenz dazu geht, dass viele Spieler auch von außerhalb des Strafraums oder von so einfach, nennen wir sie mal wie früher, von Weitschüssen entschieden werden. Diese schönen Zirkelschüsse, die wir uns auch bei Olise in der Saison verliebt haben oder die Gittens zum Beispiel auch kann oder der eben dieses Blaupause Arjen Robben. Viele Mannschaften schießen einfach. Die schießen vom 16er, von der 16er Kante, die ziehen auch mal im Strafraum ab, die schießen auch von weiter weg. Deutschland, sagte der Kollege, da war er schon außer sich, hatte Schaum vorm Mund, sagt, spielt seit 2016 immer noch diesen selben Handball-Fußball.
Ja.
Immer um den 16er rum, Dribbling, Abbruch, gucken, einer läuft rein, doch nicht, Abbruch, wieder nach hinten, Querpass, nach vorne, dann das Pendel über Pavlovic, wie Mike es schon beschrieben hat, dann geht's wieder nach außen, auf den nächsten. Es ist unglaublich langweilig und unglaublich ineffektiv und auch nicht mehr modern. Und ich frage mich, wie kann das denn sein, dass es sich durchzieht von Jogi Löw über Hansi Flick bis Julian Nagelsmann, dass dieser Fußball eine Erbkrankheit des DFB ist, der Nationalmannschaft. Das ist der gleiche Fußball, mit dem wir es 2016 nicht geschafft haben, obwohl wir damals die beste Mannschaft hatten, auf dem Papier, damals, ne, der Weltmeister plus noch die jüngeren Spieler, die dazu kamen, dann 2018 nicht. Also wir spielen denselben Fußball mit aber schlechterem Obacht Spielermaterial. Und das ist im Grunde, wie mein Freund Tommy immer sagt, die Definition von Wahnsinn.
Naja,
ständig dasselbe zu tun und auf einen anderen
Ergebnis
Ausgang
zu
hoffen.
Ja, das stimmt. Ja, vor allen Dingen genau das, was du gerade sagst, das haben wir gestern natürlich auch, als wir da in vertrauter Runde zusammen saßen, einfach mal draufhalten, aus der Distanz draufhalten, dann auf einen Rebound hoffen, dann lässt der Torwart vielleicht mal abklatschen, dann kommt einer und staubt ab, das ist doch wurscht, der muss ja noch nicht mal reingehen. Also wenn wir schon nicht die Spieler haben, die das können, ja, was Dembélé kann, was Olise kann, was viele andere bei diesem Turnier gezeigt haben, dann halt doch trotzdem mal drauf und dann passiert ja, dann hast du ja das disruptive Moment des Fernschusses, weil dann sofort natürlich eine andere Spielsituation entsteht und dann kurz die Ordnung aufgehoben wird, sofern der Ball auch nur irgendwie aufs Tor kommt und der Keeper ihn nicht halten kann. Aber wie gesagt, das mag dann auch schon ein systemisches Problem sein, weil die Spieler zu sehr sich daran gewöhnt haben, das zu tun, was sie können, nämlich diese Pendelbewegung. Aber keiner irgendwie das Gefühl hat, ich muss doch jetzt mal was anderes machen. Fuck it, was uns hier auferlegt wurde als Schablone, ich breche jetzt aus dieser Schablone, ich mache jetzt mal was anderes, weil verfickte Scheiße, wir fliegen hier gleich raus. Das ist mir jetzt völlig egal und das ist ja jetzt etwas, Und da kann man jetzt mal das größere soziologische Bild aufziehen. Das ist natürlich sehr typisch für gewisse Strukturen, in denen alle sagen, ja, mit so einem, also bloß nicht auffallen. Wir machen hier Dienst nach Vorschrift, selbst wenn die Scheiße am Dampfen ist, aber keiner möchte etwas entscheiden. Keiner, also diese Verantwortungsdiffusion, die wir ja auf allen, weil es wird ja dann immer gerne das große gesellschaftliche Bild aufgezogen, was der Fußball und Deutschland gemeinsam hat. Das finde ich immer auch ein bisschen albern, aber wenn man sich mal darauf einlässt, das ist natürlich schon eine Situation, in der niemand herausragen will. Also auch nicht positiv, aber schon gar nicht negativ. Keiner will eine Entscheidung treffen. Keiner möchte derjenige sein, der gesagt hat, ich mach das jetzt mal, sondern dann geht man lieber gemeinsam unter, bevor da irgendjemand auf eine Idee kommt, die abweicht von dem, was da auf dem Zettel steht, was da eigentlich geschehen sollte. Und das ist natürlich ein Problem.
Das Irre ist ja, dass du ja zum einen kein wirkliches System hast, also das haben wir ja, hat uns ja auch begleitet, dass wir die ganze Zeit uns gefragt haben, was für ein Fußball spielen wir eigentlich, das ist das eine. Und das zweite, dass gefühlt auch permanent in den Coaching-Entscheidungen die falschen getroffen wurden. Also UNDAF in einem Spiel gegen Paraguay zu bringen, es schließt sich einfach mir überhaupt nicht, wenn ich doch weiß, ich habe mit einer Vierer- und einer Fünferkette zu tun, die extrem eng steht und die sich zu einer Fünfer- oder Sechserkette hinten irgendwie entwickelt, wenn man immer weiter nach vorne drängt. Also das ist doch das falsche Spiel letztlich, um UNDAF zu bringen. Und es ist eigentlich das Spiel, wo du spielerische Momente irgendwo mit reinbringen musst, wo du auch mal drüber nachdenken kannst, jemanden wie Nadim Amiri, der immer top performt hat, wenn er eingewechselt wurde, ihn möglicherweise auch mal von Anfang an zu bringen, weil er vielleicht derjenige sein könnte, der mal eine Idee hat oder übrigens auch jemand ist, der ins 1 gegen 1 gehen kann und der selber auch mal in der Lage ist zu schießen und zwar verdammt gut. Also du hattest immer, denkt an Ecuador, wo gefühlt jede Auswechslung das absolute Monstergrauen gewesen ist. Ja, also Coaching und Ingame-Coaching genauso schlecht logischerweise wie das dann, was letztlich auch auf den Rasen gezaubert wurde.
Ja, aber du siehst ja, wir verlieren uns schon wieder in einzelnen Personalentscheidungen. Und wenn du jetzt sagst, du hättest dir Amiri von Anfang an gewünscht, er hat aber UNDAF wahrscheinlich aus gleichen Beweggründen gebracht, dann siehst du ja, es ist ja auch austauschbar. Dann raucht sich ein UNDAF vorne schon auf in diesen ersten 16 Minuten. Ich hatte ja gehofft, er kommt zur Verlängerung nochmal von der Bank. Das war ganz kurz meine Hoffnung, dass das Reglement das erlaubt. Aber Amiri konnte dann auch keine Impulse setzen, weil es einfach ein Fehler im System ist und weil aber auch Nagelsmann, und ich muss wirklich immer wieder an dieses Interview denken, 2024 mit diesem Aus gegen Spanien im Rücken, wo wir ja trotzdem diese Europameisterschaft der Herzen gefeiert haben, weil wir ja das Turnier der Horm gehabt haben. So. Da waren wir alle wieder schön besoffen von unserem eigenen Sommermärchen, dieser eigenen Erzählung, die wir uns ja selbst ausgedacht haben und auch selbst immer wieder erzählen, um uns selbst, unser Selbst auch zu vergewissern. So, und dann kommt dieser Satz. Jetzt müssen wir 2 Jahre warten, mit diesem Rückenwind, um Weltmeister zu werden. Und diesen Rückenwind gab es, diese Euphorie gab es. Aber absolut. Nagelsmann ist es zu keiner Zeit, erinnert euch an diese wirklich furchtbare WM-Qualifikation gegen die Slowakei, diese Spiele, wo man auch dachte, was passiert da? Namdi Collins, den er verbrannt hat, so wie er übrigens jetzt auch Woltemade verbrennt. Er hat es nie geschafft, das mit Leben zu füllen. Es gab in 2 Jahren keine Erzählung. Du bist ja nicht mit dem Rückenwind aus 24 ins Turnier 26 gegangen, sondern du hattest eigentlich nur Baustellen. Die Mannschaft hat sich im Grunde, in Anführungszeichen, hier in einem Videopodcast kann man das ja machen, beim Finnlandspiel gefunden, in 3 Tage vor Abflug. Die hätte halt im März oder im Dezember davor stehen müssen. Hätte klar sagen müssen, Kimmich, Pavlovic in der Mitte, rechts, ich baue jetzt einen Rechtsverteidiger auf und wenn es Wangnuman ist vom VfB Stuttgart, scheißegal, da spielt halt einer und wir spielen jetzt alle uns zusammen ein und haben Bock. Und dann gibt es, und es gibt aber diese Erzählung nicht, sie fehlt. Und ich denke, dass jetzt Sommer für Sommer, warum mich diese Nationalmannschaft im Grunde seit 2016 nicht mehr abholt. Und dann ist mir ein Vergleich eingefallen. Ich weiß ja nicht, ihr folgt ja dem Basketball nicht so sehr. Aber meine Sommer mit der deutschen Basketballnationalmannschaft waren wunderschön. Seit 22 Europameisterschaft zu Hause, die Bronzemedaille. Dann 23 in Japan und den Philippinen, plötzlich Weltmeister. Dieses Spiel gegen die USA. Dann Olympia, wo sie zwar die Medaille knapp verpasst haben, aber trotzdem einfach eine Mannschaft, der man gerne folgte. Dann noch den Europameistertitel gewonnen im vergangenen Jahr. Jedes Jahr hast du dich gefreut, diese Mannschaft wiederzutreffen. Du hast dich gefreut, dass da Dennis Schröder ist im Sommer, dass da Daniel Theiss ist, dass die Wagner-Brüder dabei sind. Auch coole Typen, weil eine Mannschaft gewachsen ist, wo du wusstest, okay, da spielt der Franz Wagner, da spielt der Moritz Wagner, da kommt der Vogtmann noch, du kannst dich irgendwie auf JT verlassen und so. Du hattest eine Erzählung, du hattest einen Kern von Spielern, um die Gordon Herbert, der Bundestrainer der Basketballer, eine Wahnsinnsgeschichte gebaut hat. Mit einer klaren Ansage, klarer Struktur, klares Commitment auch. Der hat gesagt, entweder ihr seid in den nächsten 3 Jahren bei jedem Turnier dabei oder gar nicht. Deswegen ist Maxi Kleber von Dallas auch nicht mitgefahren. Diese Geschichten. Aber du konntest dich auf das Kollektiv verlassen. Du hast immer die gleichen Typen gesehen, wo du das Gefühl hast, es sind echt Kumpels, die sich teilweise von früher noch kennen. Das habe ich bei der Nationalmannschaft seit 2014 nicht mehr gehabt. Es gibt keine Erzählung. Und Nagelsmann ist da, um Micky zu zitieren, auch eher das disruptive Element als das einende.
Naja. Ja, ist interessant, weil du hattest ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge ja auch von denjenigen gesprochen, die das, die in der Nations League das Halbfinale verloren haben. Mhm. Da hast du Namen genannt, die alle schon gar nicht mehr dabei sind, ne? Also Mittelstädt beispielsweise. Jetzt ist gut, Füllkrug hat natürlich auch, hätte jetzt auch, hat sich ja auch keine Nominierung. Adeyemi zum Beispiel nicht dabei. Da sind ja mehrere Namen, da waren 5, 6 Namen, die du genannt hattest, die alle bei diesem Turnier gar nicht mehr dabei waren. Und zwar jetzt nicht nur verletzungsbedingt wie Serge Gnabry, den ich übrigens wirklich nach wie vor bitter vermisst habe bei diesem Turnier. Wobei er alleine das natürlich auch nicht hätte rausreißen können, was da passiert ist. Es wäre wahrscheinlich mit Gnabry auch nicht viel anders gelaufen als jetzt ohne. Aber da, genau das, ne? Also das Ganze, wann war denn das Nations League? Das war letztes Jahr, Nations League Halbfinale, genau.
Ja.
So, da sind 5 oder 6 Spieler, die vorher noch Startelf waren, die sind überhaupt nicht mehr dabei. Und auch das ist natürlich nicht gut, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Also da gibt es diese Erzählung nicht. Es gibt keine richtige Stammmannschaft, es gibt keine Startelf, auf die man sich hat verlassen können. Und es gibt halt letzten Endes auch keine große Varianz in dem, wie man auftritt. Also du hast halt nochmal, du hast 3-mal das gleiche, um nicht zu sagen dasselbe Spiel gehabt. Gegen die Elfenbeinküste, gegen Ecuador und gegen Paraguay. Und du hast nie die Mittel gefunden, spätestens nach dem Ecuador-Spiel, also nach dem zweiten Spiel, um dich auf etwas anderes, beziehungsweise um dich auf dasselbe einzustellen, aber etwas anderes draus zu machen. Und dann fliegst du halt so jämmerlich raus. Und das ist bitter. Der Einzige, wie ich festgestellt habe, der das Spiel offensichtlich nicht geguckt hat, das ist der Bundeskanzler. Der hatte natürlich, Wahnsinn, der hat sein Team ihm gesagt, immer, Friedrich, da musst du aber auch mal was
ist das
schreiben.
Ist das kein Satire-Post? Ich habe das gesehen. Ist das echt? Ist das ernst? Ja. Liest du es bitte vor mit getragener
natürlich.
Stimme? Ich habe es nicht glauben können heute Nacht um 3.
Ja, ich hatte auch gedacht, so, also, auch wenn das Ausscheiden schmerzt, was für ein Spiel. DFB-Team, mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Und denkst,
weiß gar nicht. Also ich habe das so
gesehen. Ich
habe
ja manchmal das Gefühl, dass es vielleicht doch ein Paralleluniversum gibt.
Das will ich. Ja. Oder Jens Spahn hat ihn gehackt, um ihn weiterhin lächerlich zu machen und hat einfach seinen Account gehackt und hat es geschrieben.
Wir sind vor allem auch mit eurer Leidenschaft und eurem Einsatz.
Weil klar, Merz weiß natürlich, also Merz hat natürlich bibbernd im Kanzleramt gesessen oder bei Aki Watzke hinten bei Segmüller bei der Dorade und die haben das zusammengeguckt. Und natürlich hat Merz gebibbert, weil der weiß natürlich auch, so wie das heute gelaufen ist, einer legt ihm heute so leicht verschämt die aktuelle Insa-Umfrage hin. AfD 48%, so seit gestern. Ne, weil ist klar, Weidel und Co., die haben natürlich die Tweets alle schon vorbereitet. Die haben halt dann irgendwann um 1.27 Uhr auf Senden gedrückt, weil jetzt ist ja klar.
Herr Bundeskanzler, wir haben die neuesten Umfrageergebnisse. AfD 48%, Dennis Undaff 37%.
So, wir halten mal fest, uns wurde alles genommen.
Ja,
wir können nicht mehr voller Inbrunst Football's Coming Home mitgrölen und wirklich auf nicht. 60 Years of Hurt verweisen. Wir sind jetzt auch bei 10 schon angekommen.
Ja.
Und auch sonst, man kann sich noch nicht mal über Holland lustig machen. Also insofern, wir sind jetzt auch keine Fußballnation offensichtlich mehr, sondern einfach nur A dabei.
Aber wir können in die Werbung gehen mit dem Cliffhanger, dass wir danach wild spekulieren, wer eigentlich der neue Bundestrainer wird.
Ja, sehr gut. Idee. Ja.
Das gefällt mir sehr gut.
Aber noch haben wir hier andere Dinge zu tun.
Mein MML. it is time for Judgment Day with the Serenizer. And that is what coming to you in cinemas in this July. The Serenizer ist zurück.
Ja, ja, die hormonfreie
Lösung für erholsamen Schlaf. Und selten war der Serenizer war so herzlich willkommen wie heute, denn der Serenizer hilft dir ja, schneller einzuschlafen, länger durchzuschlafen und erfrischt sowie energiegeladen aufzuwachen. Die klinisch untersuchten Inhaltsstoffe beruhigen, fördern einen tieferen, ungestörten Schlaf und regulieren den natürlichen Schlafrhythmus, damit du morgens voller Energie aufwachst. Also da muss man sagen, den Serenizer habe ich mir heute also auf allen möglichen Wegen eingeführt. Also im Gesicht, rektal, intravenös. Ich habe alles versucht, den Serenizer mir irgendwie zuzuführen, weil diese Nacht war verdammt kurz und sie war unglaublich unruhig dank des Länderspiels. Aber grundsätzlich, wenn nicht gerade Deutschland gegen Paraguay im Elfmeterschießen rausfliegt, dann ist der Serenizer perfekt dazu geeignet, schneller einzuschlafen, in einen Zustand von Ruhe und Entspannung zu geraten, tiefer und länger zu schlafen, mit ungestörtem, erholsamem Schlaf und erfrischt aufzuwachen, dank optimierter Schlafqualität. Das alles kann der Serenizer leisten. Und deswegen lieben wir ihn. Ich sag's, wie es ist. Wir lieben ihn.
Ja, viele Schlafpräparate setzen ja auf Melatonin oder Beruhigungsmittel, um den Schlaf künstlich zu erzwingen. Der Serenizer hingegen wurde bewusst so entwickelt, dass er den natürlichen Schlaf-Wachrhythmus deines Körpers unterstützt. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr Bock habt. avea-live.com/mml. Das ist die Website, die wir euch natürlich wie alle Websites hier bei Fußball MML in die Shownotes packen. Also avea-live.com/mml. Und mit dem Gutscheincode MML bekommst du 15% auf deine nächste Bestellung. Also MML 15% auf deine nächste Bestellung des Serenizers. So, damit sind wir bei NordVPN angelangt. Das ist ja das Tool, das du brauchst, um sicher auf deine Lieblingsstreams und die Inhalte aus deinem Heimatland zurückzugreifen. Und zwar egal, wo du dich gerade auf dieser Welt befindest. Du kannst also ganz einfach deinen virtuellen Standort wechseln, um auf Apps und Webseiten in anderen Ländern zuzugreifen und dementsprechend dann zum Beispiel auch Fußball zu gucken, egal wo du auf dieser Welt bist.
Ja, Niki wäre dafür sehr dankbar für gewesen, denn die ist gerade in Kairo von Berufswegen und sie konnte das Länderspiel gestern nicht gucken. Das habe ich daran gemerkt, das ist richtig. Das habe ich daran gemerkt, dass ich das Spiel geguckt habe und sie schickte mir parallel irgendwelche Links, weil, was weiß ich, Kevin Spacey in den USA zu Gast bei Bill Maher ist und so. Sie sagt, guck mal, ich sage, tickst du noch richtig? Ich gucke gerade Deutschland gegen Paraguay und du schickst mir Links von irgendwelchen US-Sendungen. Aber hätte sie NordVPN gehabt, dann hätte sie natürlich einfach vorgehen können und dann hätte sie sich dieses wunderbare Spiel angucken können. Aber so ist es halt eben nicht. So. Weil du kannst ja Zugang zu sozialen Medien und anderen Diensten auch zum Beispiel erhalten, die ja aufgrund von Zensur nicht verfügbar sind. Ich weiß nicht, wie es gerade in Ägypten aussieht, aber in vielen anderen Ländern, in denen speziell Niki ist, da ist das natürlich so. Ne? Ich sag nur, der Chines verbietet ja alles, was nicht bei drei auf der Disco-Kugel ist. So, und das ist ja das Schöne an NordVPN. Da kannst du sagen, ich sag's jetzt nicht, weil sonst ist mir das zu hart, aber du kannst sagen, ich habe damit nichts zu tun. So.
Und ich kann sagen, bei jedem Kauf des 2 Jahres NordVPN-Tarifs erhältst du 4 Monate als Bonus obendrauf. Und ihr wisst ja, VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Das sagt ja im Prinzip schon alles, worum es hier geht. NordVPN.com/MML ist die Destination, um zukünftig auf der ganzen Welt frei und überall ins Internet zu kommen.
Mein MML.
Julian Nagelsmann, was bisher geschah? Das Kicker-Interview im März, wo er ohne Not seinen gesamten Kader durchgetanzt hat. Sorry. Dann die Rückholaktion mit Manuel Neuer, wo er letztendlich Oliver Baumann, den wirklich loyalen Fahrensmann, der sich, Micky, nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen, verbrannt hat. Dann die 0 Minuten für Woltemar. Das ist jetzt nur das letzte Beispiel. 0 Minuten für einen Mittelstürmer, den du nicht bringst, im egalen Spiel gegen Ecuador, um ihn aufzubauen, um ihm vielleicht auch ein Erfolgserlebnis zu schenken, den du dann aber reinwirfst, wie seinerzeit oder wie Weiland, nur Gareth Southgate seine Elfmeterschützen im EM-Finale gegen Italien, ihr erinnert euch, wo ich glaube ich auch alle verschossen haben damals. Und dann haben sie ja im ZDF zu Recht gesagt, der hat auch Woltemade gerade verbrannt. Und das passiert immer und immer und immer wieder. Man denkt so, er ist eigentlich der, der den Teambus fährt,
und gleichzeitig derjenige, der alle und immer wieder, und zwar auch wichtige Spieler, die er erst aufbaut, dann unter diesen Bus wirft.
Es scheint ganz offensichtlich zu sein, so zu sein, dass Julian Nagelsmann tatsächlich nicht nur nicht in der Lage ist, alle richtigen Spieler zu finden, sondern sie auch nicht richtig orchestrieren zu können.
Ja, es bleibt ja dieses Gefühl, nach dem Kicker-Interview und nach dem Auftritt im aktuellen Sportstudio, es geht in der Welt von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer, und das darf eigentlich nicht sein, als erstes immer um Julian Nagelsmann. Ich bin der Bundestrainer, ich bin hier der Lustigste, ich hab den geilsten Hut auf, ja, ich treffe die Entscheidung, und vor allen Dingen, ich bin der König, der selbst zum Königsmacher wird, weil es ist ja immer wieder, der baut Spieler auf, dann werden sie in höchsten Tönen gelobt und du denkst, okay, Nick Woltemade ist jetzt definitiv der neue Neuner der Nationalmannschaft, um den bauen wir es auf. Dann ja. Ist er plötzlich gar nicht gut in Form, dann ist er es aber doch. Dann ist er unser Mann in der WM-Qualifikation, aber eigentlich ist er es doch nicht. Dann ist es Goretzka. Goretzka ist der neue Chef im Mittelfeld. Der wird dann aber abgesägt kurz vorher und durch Metscher ersetzt. Metscher wird dann aber auch vom Platz genommen. Also da stimmt ja nichts. Und daran kann sich eine Mannschaft ja überhaupt an gar nichts festhalten und sich auch nicht aufrichten. Es fehlt dir ja jede Bande, jede Orientierung, die du ja brauchst, nicht nur auf dem Platz, aber auch in dem Mannschaftsgefüge, in der Kabine selbst. Das hat er alles zunichte gemacht, weil er entweder das nicht kann, da fehlt ihm irgendwie was Soziales, oder weil er es nicht will. Und beides spricht dafür, dass dieser Mann nicht Bundestrainer sein kann, zumal er auch im Vergleich zum Nagelsmann 2024 regressiert. Der wird ja immer schlechter.
Die SZ hat ja geschrieben, er benimmt sich so ein bisschen wie ein bockiges Kind. Also das eben überhaupt nicht hören will auf das, was, sagen wir
das
jetzt
haben
mal,
aber,
die
das
Eltern
haben, das
sagen
muss man der
whatever.
Fairness halber aber sagen, das haben Bundestrainer natürlich immer getan, ne? Die hatten nie darauf gehört, was die Allgemeinheit sagt. Und das ist, glaube ich, sogar in Ausübung dieses Berufs nicht die schlechteste Eigenschaft, weil natürlich, Stichwort 80 Millionen Bundestrainer, alle mitreden, alle wissen es genau. Du bist ja die Person, die ganz nah dran ist und die genau weiß, wie präsentieren sich die Spieler im Training, wie sind die so drauf, was ist auch mit der Mannschaftshygiene, wie ist wer gelitten. Das würde ich noch nicht mal so kritisch sehen. Aber das, was natürlich das Endergebnis ist, und damit rede ich auch nochmal, da rede ich auch nochmal über die Heimwechslung gegen Ecuador und so, das zeugt ja dann doch von einer gewissen Planlosigkeit. Da kann man ja wirklich nicht sagen, dass da einer einen konkreten Plan hat und er tauscht dann gewisse Bausteine aus. Also das passt ja alles nicht zusammen. Und doch ist Fußball halt eben auch, und das macht diesen Sport ja auch so geil, so herrlich ungerecht und oft auch ein Münzwurf. Und auch Jogi Löw ist ja nur knapp daran vorbeigeschrammt, der größte Idiot in der Geschichte des deutschen Fußballs zu sein, nämlich gegen Algerien. Um ein Haar wäre das halt krachend schief gelaufen. Dann wäre er halt, wie häufig schon gesagt, nicht der Weltmeister, Trainer der Geniale, sondern der größte Trottel, der uns ein ums andere Mal um die Titel beraubt hat. Es ist anders gekommen. Bei Nagelsmann ist es jetzt halt so gelaufen. Hätte das Tor von Jonathan Tah gezählt, dann hätten wir uns möglicherweise gegen Paraguay durchgewürgt und hätten am Ende gesagt, okay, das war wieder nix. Aber dann wäre möglicherweise gegen Frankfurt, wollte ich schon sagen, ja, gegen Frankreich etwas Wundersames passiert. Denn möglicherweise, also es ist jetzt Konjunktiv 3 schon, ja, das ist eigentlich, ach, ja, aber ist ja egal, wir können ja ein bisschen rumspekulieren. Wahrscheinlich hätten wir uns gegen Frankreich sogar leichter getan, weil wir mehr Räume gehabt hätten, die deutsche Offensive. Allerdings muss man dazu auch sagen, wir hätten in der Defensive das solche Probleme gehabt, dass wir am Ende wahrscheinlich mit einem 3-4 gegen Frankreich, mit einem 2-4 gegen Frankreich ausgeschieden wären. Aber die Gesamtbilanz wäre möglicherweise wieder ein bisschen besser gewesen, weil wir gegen Frankreich besser und spritziger aufgetreten wären. Ist sowieso alles wurscht. Es ist ja anders gekommen. Will nur sagen, man versucht dann in der Rückschau Dinge zu verstehen und zu erklären, die oft ja so auch gar nicht zu verstehen und zu erklären sind, weil zu viele Eventualitäten zusammenkommen, die dich entweder hochhiefen oder dich kapital ficken, wie dieses völlig zu Unrecht abgepfiffene Tor, das aber natürlich nicht als Begründung dafür herhalten darf, dass wir gegen, ich sag's nochmal, Paraguay ausgeschieden,
ja, Wahnsinn,
sind.
Wahnsinn. Und nochmal auch eine Mannschaft, die tief steht und versucht wirklich jeden Fußball, ja, in diesen 90 Minuten kaputt zu machen. Also man hatte ja ab der 30. Minute schon das Gefühl, sie wollen sich auf jeden Fall in dieses Elfmeterschießen retten und spielen. Das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Also man kann ja jetzt noch nicht mal hergehen und Paraguay in irgendeiner Form einen Vorwurf machen, weil sie
das Spiel
zerstört
haben. Nö, die haben ja das schönste Tor, die haben auch das schönste,
genau,
Tor des Spiels geschossen.
Es ist auch ihr gutes Recht.
Ja.
Es ist ihr gutes Recht. Sie haben sich aber übrigens auch
hinten reingestellt gegen die USA im ersten Spiel der Gruppe und haben 4 Dinger bekommen. Also das es liegt ja dann an Deutschland und an Julian Nagelsmann, Lösungen anzubieten. Und die gab es ja zu keiner Zeit. Und deshalb, das sind ja deshalb auch 2 Dinge. Das eine ist die Menschenführung. Also die vielen Beispiele. Baumann, Goretzka, Woltemade, auch der Umgang mit Undav. Da musst du schon sagen, okay, da steht er zur Diskussion. Jetzt mit dem Ausscheiden, weil, wie Micky sagt, Geschichte immer von Siegern geschrieben wird.
Ja.
Und weil man jetzt klar sagt, das war halt nichts, das ist das 16. Finale gegen Paraguay gewesen, musst du halt jetzt eigentlich die Reißleine ziehen. Und natürlich stellt er sich da nachts hin oder am Nachmittag, für uns dann mitten in der Nacht um 3 oder so, und sagt, wenn der DFB nicht mit mir weiterarbeiten will, dann gehe ich. Wenn sie mit mir weiterarbeiten wollen, dann bleibe ich. Ich stelle mich dem, ich bin keiner, der wegläuft. Würde ich auch nicht, wenn ich 7 Millionen Euro im Jahr verdienen würde und dafür irgendwie 6 Länderspiele moderieren müsste, ist ja auch ein geiler Job. Also wenn man Geschmack daran findet und sagt, ich sitze halt gerne im Breisgau, trinke Espresso und gucke mir ab und zu mal ein Spiel in Hoffenheim an, so wie es Löw teilweise gemacht hat, dann ist es ein schöner Job. Aber eigentlich darf der auf keinen Fall sich jetzt an diesen Stuhl klammern und man braucht auf jeden Fall Ersatz. Und jetzt dürft ihr mal rumspinnen. Ihr seid Rudi Völler. Also ihr seid jetzt Rudi Völler, weil jetzt gibt es 2 Rudi Völler heute oder 3 in diesem Fall, nämlich noch Micky Beisenherz und Mike Nöcker. Wen würdet ihr denn verpflichten als Nationaltrainer? Auch auf Reflex auf das, was wir jetzt die letzten 2 Jahre mit Julian Nagelsmann erleben.
Also jetzt Klopp mal ausgeschlossen, ja, weil das ja immer so das Naheliegendste ist. Das ist gar nicht so leicht, ne? Man hat dann so Namen wie Christian Streich im Kopf irgendwie, so ein ganz anderer Typ vielleicht irgendwie, also eben nicht so die Nagelsmann-Abteilung, sondern ich meine, Christian Streich beispielsweise hat ja nun in Freiburg nachhaltig bewiesen, dass er in der Lage ist, aus wenig viel zu machen und junge Spieler so an das Maximum ihrer Leistungsfähigkeit zu bringen, dass Freiburg international gespielt hat. Das wäre jetzt so ein Kandidat.
Okay, du darfst doch Jürgen Klopp sagen.
Ja, du merkst, sie drängen sich nicht so auf, ne? Ja, also jetzt.
Mike, vielleicht hat Mike noch. Mike, sag Zorniger.
Was ist mit Gisdol?
Magath. Was mit Gisdol? Genau. Schwierig, ehrlicherweise. Schwierig auch nicht sofort dem Impuls Klopp aus dem Wege zu gehen. Ja. Die Frage ist, ob im ersten Schritt jetzt die Trainerdiskussion irgendwie zu diesem Zeitpunkt die richtige Diskussion ist oder ob man nicht wirklich tatsächlich mal, also es gibt ja 2 Möglichkeiten, in die wir jetzt abbiegen können. Die eine Erzählung wäre, Berti Vogts ist 94 auch krachend gescheitert in den USA, um dann 96 Europameister in England zu werden. Mhm. Spoiler Alert, die nächste Euro findet in England statt.
Und aber Berti Vogts ist auch schon sehr alt.
Ich weiß nicht, ob der das nochmal machen würde. Das wäre jetzt die...
Er ist rehabilitiert über Leopold Hirsch. Ja, also jetzt könnte Berti Vogts Berti muss das Momentum nutzen und muss jetzt natürlich, ich finde zunächst einmal, weil du es gerade sagtest, ich erwarte jetzt von Julian Nagelsmann, der muss sich jetzt stellen, der muss sich oben hinsetzen in der Pressekonferenz und ich erwarte von Julian Nagelsmann, dass er sich da vor die Kamera setzt und sagt, eins möchte ich noch sagen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Freude und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was. Das, wenn Nagelsmann das täte, dann würde sich vieles ändern, da bin ich mir ganz sicher. So, was erwarte ich, Nagelsmann?
Worauf ich hinaus wollte, ich wollte natürlich, ich weiß, ihr traut es mir zu, aber ich wollte natürlich nicht Berti Vogts als möglichen Nationaltrainer mit ins Rennen.
Ja, du wolltest an Nagelsmann festhalten.
Sondern die eine Variante wäre jetzt an Nagelsmann festzuhalten, die andere Variante wäre einen neuen Trainer zu holen, der möglicherweise dann tatsächlich Jürgen Klopp heißen könnte. Aber die Frage ist ja, ob davor gegliedert nicht erst noch eine ganz andere Diskussion stattfinden muss, nämlich wie überhaupt das gesamte Team Nationalmannschaft organisiert ist, wie die Hierarchie in der Nationalmannschaft ist. Also müssen wir auch Rudi Völler in Frage stellen beispielsweise. Müssen wir die gesamten Strukturen im DFB in Frage stellen. in Frage stellen, bevor wir dann, wenn wir uns dann möglicherweise auch noch Gedanken darüber machen, welchen Fußball wir in Zukunft eigentlich spielen
wir
möchten.
Wir brauchen mal Paritier, dann, Kerle! Brauchen mal Paritier,
ich bekomme
Männer.
Jetzt, ich bekomme
und nicht
jetzt.
So Lulli-Männer da, verstehst du, wenn ich die das schon sehe mit ihren komischen Haaren und abgeschnittene Koteletten, wie wenn sie aus so einem Heim kommen, wo sie denen die Elektronen an der Schläfe gemacht haben, verstehst du? Du hast mal richtige Kerle, mal richtige Typen, die auch mal dazwischen gehen, mal einen umflexen oder was. Die mal einen richtig weg. Schönste Szene des Spiels war, wie der Musiala den Paraguayo weggehauen hat. Dass der einen Flickflack und einen Salto gemacht hat, wie bei Roncalli. Das war die einzige gute Szene im kompletten Spiel. Wir brauchen ein paar richtige Wichser, mal richtige Drecksäcke, die mal einen umhauen, wie im Käfig in Neukölln, verstehst du? Mal einen, der mal einen umknüppelt. Da muss aber mal ein Knochen rausstehen am Schienbein. Oder putzt man sie den Mund ab. Und dann macht man sich aus dem dreckigen Trikot, macht man sich einen Turban blutigen. Und dann geht das weiter. Da kriegt der Paraguayo, da kriegt man richtig was auf der Strebe.
Gott, wo kam das? Dass wir dann entscheiden, wer neuer Trainer wird.
So, und ich habe Angst, wenn du das schon sagst, also mehr noch als vor dem, was Micky da gerade abgerissen hat, habe ich Angst, dass es dann the return of the Trainerfindungskommission gibt.
Oh.
Also wo sich die sechs alten Männer beim Segmüller treffen und sagen, so, wir entscheiden das jetzt. Wir gucken, dann rufen sie als alles... Als allererstes Ottmar Hitzfeld an, dann Arsène Wenger und dann ist aber, dann merken sie, sie haben niemanden mehr im Telefonbuch stehen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ich sag noch, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich bin gespannt auf das Spiel Österreich gegen Spanien. Oh, weil da könnte ja das Turnier für Österreich schon beendet sein. Und dann würde ich echt nochmal überlegen, wenn Klopp es nicht machen möchte, ob man nicht doch nochmal auf Wiedervorlage den Namen Ralf Rangnick aus der Schublade holt.
Halte ich
das
für,
wäre mein Favorit.
Neben vielleicht Klopp. Wirklich gar keine dumme Idee, weil er natürlich dann auch so ein Provokateur ist, dass er die Strukturen ein bisschen aufbricht. Und Rangnick leistet ja nun hervorragende Arbeit in Österreich. Aber ich glaube, es kann Rangnick den Österreicher nicht antun, wenn er sagt, pass mal auf, Leute, wir sind jetzt hier sogar gegen Spanien weitergekommen und sind dann etwas unglücklich im Achtelfinale ausgeschieden. Ich gehe jetzt, ich glaube, das kann er denen nicht. Aber ja, warum nicht Rangnick? So.
Klopp hat sich ja natürlich dagegen gewehrt. Er hat gesagt, die Spekulationen, da gerade weil es ja auch ein wahnsinniger Spagat jetzt ist. Weißt du, du stehst da bei Magenta. Das Turnier fing ja schon mit dem Unwort des Jahres an.
Ja, ne, Klopp noch? Sagt, die Spekulationen, die ich angeheizt habe, genau. Gegen die verwehre ich mich.
Never skim a Bundestrainer. Ich verstehe, dass wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass mein Name genannt wird, aber es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, vor allem nicht mit mir. Weißt du aber, für wen es der richtige Moment ist, mit Jürgen Klopp und dass der Jürgen Klopp in die Kommunikation mit dem DFB geht? Mhm. Für Leipzig, da sind bei Red Bull und bei Leipzig sind viele froh, wenn er endlich weg ist. Das ist das, was ich gehört habe. Ich gestern noch WhatsApps bekommen. In Leipzig sind alle erleichtert. Die hoffen jetzt, dass Klopp Bundestrainer wird. Die sagen, bitte beendet diese Schreckenherrschaft des, was ist er? Head of World Soccer oder so?
Global
Head of Soccer, Football.
Ich hoffe Football für ihn.
City.
Hoffe ich, dass es Global Head of Football ist.
Ja, aber trotzdem... Wenn du einen Neustart, einen emotionalen Neustart forderst und den braucht diese Nationalmannschaft, dann kannst du ihn am ehesten mit Klopp schaffen, weil Klopp ist ja immer noch, ein bisschen hat er sich selbst beschädigt, aber er ist nahezu unantastbar, was einfach die Leistung angeht, die Meriten, die Bilder, der Pöhler, Dortmund, Liverpool, der bringt so viel Erzählung mit.
Absolut.
Das ist dann, wenn Klopp mit seinen, was ist der, 1,98? In die Kabine kommt, dann ist das vom Aura-Level her, wie damals die drei Jahre, in denen Real so überperformt hat unter Zidane. Weil Zidane kam in die Kabine und dann war Ruhe. Und Klopp kommt in eine Kabine, dann holt er noch zwei, drei gute Co-Trainer dazu, die Hütchen aufstellen, aber er ist einfach Jürgen Klopp und er sagt, dahin geht's. Und was wäre das für eine irre Geschichte, dass Jürgen Klopp nämlich nach England zurückkehrt als deutscher Bundestrainer 2028, um dort die Europameisterschaft zu gewinnen. Es wäre die beste Geschichte. Nur, und darüber können wir ja dann auch noch in der nächsten Folge, wir hören uns ja Freitag auch schon wieder sprechen, musst du dann auch gucken, ob du nicht wirklich endlich mal diesen Schnitt wagst und eben, da sind wir wieder bei meinen 95, 96ern, auch mal sagst, viele dieser Spieler, wie unser alter Redaktionsassistent CTA gefordert hat, der gesagt hat, bei Instagram hat er mir auch mehrfach nochmal geschickt, den haben wir lange nicht mehr zitiert, deswegen besondere Spiele erfordern besondere Reaktionen. Dieses WM-Aus ist hoffentlich das Ende der Nationalmannschaftskarrieren von, Obacht,
Kimmich, Rüdiger, Sané, Goretzka, Tah. Diese Personalien ziehen sich durch die letzten 8 Jahre, in denen nicht nur 5 Turniere am Stück vergeigt wurden, sondern auch die Phasen dazwischen beständig instabil waren. Und da siehst du mal, es ist eben nicht nur der Trainer, sondern du musst auch gucken, wenn ein neuer Trainer kommt mit Jürgen Klopp, mit welcher Mannschaft baut er sozusagen diesen Neuanfang?
Ja,
so ist es.
Das werden wir, du hast ja gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, das im Laufe dieses Turniers, wir haben ja jetzt Zeit als deutsche Fußballfans, das im Laufe des Turniers auch zu besprechen. Die große Frage ist jetzt natürlich, für wen sind wir denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt unser Team?
Da wollte ich euch was vorschlagen, weil man das ja auch braucht, um sich ein emotionales Attachment. Ich merke ja schon immer, wie egal mir die Bundesliga ist, weil meine Hertha da nicht mehr spielt. Das ist so schwer, dem dann zu folgen. Man muss ja diesem Turnier jetzt noch fast 3 Wochen beiwohnen.
Ja.
Jeder von uns sucht sich jetzt ein Team, dem er folgt und wo er dann auch immer mal was zu erzählen hat. Ich würde mir, wenn es okay ist, England aussuchen, weil ich die als Weltmeister getippt habe. Außer die möchte jemand anderes haben. Ich folge jetzt England, deswegen hängt hier auch das Trikot schon. Ihr könnt, wen würdet ihr denn jetzt nehmen, wo ihr sagt, ach, weißt du was, das ist eine schöne Erzählung. Da freue ich mich. Auch da würde ich mich dann, wie heißt die Kneipe, wo du immer hingehst, der Italiener da in Hamburg?
Ach so, bei Da Mario?
Naja, du hast auch noch eine andere.
Nee, du meinst, wo immer das
ist ja auch
auf
egal.
Dem Schulterblatt, das Ding.
Naja, da wo du...
Ach, in der Taverna Romana meinst du?
Genau. Ja, also du brauchst ja auch ein Team für die Taverna Romana, wo du dich hinsetzt oder sonst wo. Und Mike braucht auch ein Team, wo er sich dann alleine, nur mit einer Flasche Babyöl, einfach bei sich in die Wohnung setzt, um die Spiele zu schauen. Wer wäre das denn, wo ihr sagt, pass auf, Nationalmannschaft ist jetzt Geschichte, aber da hätte ich auch Lust, weil da würde ich mir dann auch 3 Bier gönnen und freue mich auf das Spiel dieser Mannschaft. Bei mir ist das
England. Von den großen Nationen wäre es bei mir auch definitiv England gewesen. So.
Gut, dann.
Ja. Nicht nur wegen Harry Kane, sondern weil ich die Geschichte auch witzig fände. Österreich fände ich cool, weil die mir sympathisch sind. Aber von den Nationen, denen ich wirklich den Halbfinaleinzug zutraue, dann wäre es halt wirklich Marokko. Weil ich heute Nacht schon sagte, Niederlande gegen Marokko wird eine ganz knappe Kiste. Wurde es ja auch. Und ich Marokko wirklich viel zutraue. Also bleibe ich dann bei Marokko.
Also Marokko... Wie,
Marokko, das ist ja super, da bin ich dafür.
Und Mike, ich hab dir die Engländer auch weggenommen, ne?
Du hast mir die Engländer insofern natürlich auch weggenommen.
Dann folgen wir jetzt allen den Engländern mit Joker Marokko.
Ja, genau.
Aber weil es natürlich auch zu der Erzählung auch dazu gehört und dass ich das so oft hier im Podcast gesagt habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund geblieben wäre, mindestens 2, wenn ich 3 Schalen mehr in der Vitrine hätte. Ich bin tatsächlich, also
der Opa war ein Engel.
Haltet mich für bekloppt, haltet mich für übergeschnappt. Ich bin tatsächlich ein Fan von Thomas Tuchel und insofern jetzt auch wirklich ein Fan der englischen Nationalmannschaft.
Du bist so ein Stamm von so Ureinwohnern, die dann so eine Kamera mit so einem Pfeil beschießen und dann heißt es so von der Bildzeitung, wir haben den einen Thomas Tuchel-Fan auf der Welt getroffen. Mike, der dann so Christian Spreitz von der Bild mit Pfeilen beschießt, wenn er ein Foto machen will. Wir haben im Dschungel Borneos haben wir den einen Thomas Tuchel-Fan der Welt getroffen.
Er ernährt sich
irgendwie nur von Blättern und geschälten Feuersalamandern. Ne?
Ja. Gut, ich stelle noch eine letzte Frage in die Runde.
Bitte.
Wollen wir noch einen Satz verlieren zu Algerien-Österreich oder machen wir das dann in der Folge am Freitag?
Das machen wir in der Folge am Freitag.
Sehr viel Zeit haben, um nochmal den Blick schweifen zu lassen, wie so ein kleines Recap der Woche. Dann kann man auch nochmal
das eine
Comeback
letzte
von
Sache.
Sasa Kalajdzic lobend erwähnen.
Eine letzte Sache. Ich bin jetzt ein Star in Südamerika.
Wirklich?
Ja, weil ich saß ja mit dem Breakfast Club, saß ich ja unter anderem mit Jonas Friedrich und wir haben über Paraguay natürlich auch gesprochen. Und Jonas Friedrich sagte, Paraguay ist drittklassig. Also sind kaum besser als ein Regionalligist. Ist übrigens nach wie vor richtig. Ist ja auch nicht falsch. Paraguay ist nach wie vor drittklassig. Aber das geht jetzt überall in Südamerika rum. Also ich wurde schon auf Twitter auf Spanisch beleidigt. Ich glaube, so Sachen wie Cabron und solche Sachen habe ich da schon gelesen. Ja. Und jetzt natürlich alle, ja, das hast du jetzt, du dumme deutsche Sau. Drittklassig? Ich geb dir drittklassig. Weil ich habe ja nicht nur Jonas Friedrich hat das, also er hat das angebracht und aufgebracht, aber ich habe mir ja zugestimmt, also er hat recht, wir, das sagte ich über die deutsche Mannschaft, wir sind vielleicht zweitklassig, aber das impliziert ja, dass wir die schlagen müssen. Das bleibt also alles richtig. Ich sehe mich auch nicht korrigiert. Ich halte Paraguay nach wie vor für drittklassig, aber das zweitklassige Team hat halt einfach auf die Jacke gekriegt. Aber ich werde jetzt also vielfältig auf Spanisch beleidigt und ich muss sagen, das ist mal was anderes. Es ist irgendwie schöner.
vielfältig auf Spanisch beleidigt ist ein wunderbares Stichwort für mein Schlusswort. Denn ja, eines hat uns dieses Spiel und auch das aberkannte Tor von Jonathan Tah immerhin gebracht. Thorsten Kienhöfer, und das hat uns unser Hörer Jost Brunsen, liebe Grüße, hat gestern Nacht mir um 1.55 Uhr noch geschrieben. Ja. Manchmal muss man sich ja auch in Zweckoptimismus retten und die schönen Dinge suchen. Und er hat sie gefunden. Denn immerhin hat das WM-Aus von Deutschland einen fantastischen Fußballspruch hervorgebracht, ein Bonmot. Toto Kienhöfer sagte über die strittige VAR-Entscheidung im ZDF, Zitat, dass der Schiedsrichter, auf gut Deutsch gesagt, nicht die Cojones hat.
Oh, so.
Oh.
Das ist doch schön,
auf gut
oder?
Deutsch gesagt, ja. Sehr schön.
Er hat
sehr
auf
schön.
Gut ja. Deutsch gesagt, nicht die Cojones. Und dann schlage ich
die
auf
Welt
gut Deutsch
zusammen.
Da ja. schlage ich auf
gut Deutsch.
Gut Deutsch den Titel dieser Folge vor, weil immerhin noch USA und weil die jetzt wieder nach Hause und generell und so. Goodbye Germany. Auf gut Deutsch. Wir haben auch einen schönen Goodbye Germany.
Auf gut Deutsch.
Außer ihr habt was Besseres. Was Besseres? Ich habe lange gehirnt gestern, bis auf Goodbye Germany.
Ja.
Ich hatte noch Schwarz-Rot Paragail. Aber das versteht ja auch keiner.
Okay.
Aber goodbye Germany, die Auswanderer.
Ja. Ja, von mir aus. Also,
die Auswanderer. Das
ist ja natürlich.
Goodbye Germany,
die Auswanderer.
Sehr gut. So, bevor wir uns jetzt noch länger über den Folgentitel unterhalten, den die Leute ja schon gesehen haben beim Anspielen der Folge, ich reise jetzt zurück nach München. Endlich wieder München.
Wir folgen dir.
Dummerweise mit der Deutschen Bahn. Das wird hart, das wird bitter, es wird deutlich länger, also geht auch da in die Verlängerung und es wird freudlos enden. Und
aber
dann sehen wir uns ja schon
England,
zeitnah.
Wir folgen dir, genau.
Ja, wir sehen uns ja zeitnah im Breakfast Club. Ihr seid am 2., richtig? Ihr seid am 2. morgens im Breakfast Club. Ich furze euch schon mal die Couch warm. Ich bin ja ab morgen früh wieder da. Ich muss sagen, ich habe die Kollegen heute Morgen wirklich vermisst. Ich hätte gerne da gesessen.
Sag mal, du Affe, wir sehen uns morgen 8 Uhr in dieser Bumskabine,
kommentieren.
Die uns
da das weiß ich natürlich auch.
Auf 80 Grad schön hochgeheizt haben. Und dann kommentieren wir und wir einigen uns jetzt einfach darauf, weil ich wollte es euch nicht wegnehmen.
Spanien, Österreich,
Fußball-MML ist jetzt erstmal bis auf weiteres England-Fan.
Ja,
so,
ja.
Und wir kommentieren unsere Engländer gegen die Demokratische Republik Kongo um 18 Uhr live bei Magenta in Kanal 3. Wir empfehlen euch vorher auch Jürgen Klopp und Thomas Müller zu schauen und Johannes B. Kerner natürlich, der ist nämlich Hertha-Fan. Und an dieser Stelle, ich freue mich da sehr drauf. Wir sehen uns morgen Abend in München und dann am Morgen danach am Donnerstag auf der Couch. Also schöner könnte es nicht sein. Wir fliegen aber.
Also, bis denn. Macht's gut, ihr Mäuse.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.
Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1.000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections?
Nö, nur die Wieso-Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Plötzlich fühle ich mich so entspannt.
Hol dir dein Geld zurück. Tiefenentspannt mit Wieso-Steuer.